Herzlich willkommen zu deinem Podcast Sternenklar. Der Podcast, der Psychologie und Astrologie verbindet. Für mehr Klarheit in deinem Leben. Mein Name ist Christina Herrmann. Und ich begleite Menschen mit Hilfe von Psychologie, Hypnose und Astrologie auf ihrem Weg zu sich selbst. So, in der heutigen Folge habe ich mal wieder einen Gast hier im Podcast und heute zu einem wirklich spannenden und in meinen Augen ganz, ganz wichtigen Thema. Und deswegen bin ich so froh, dass ich eine Expertin zu dem Thema hier habe. Denn es geht heute um das Thema ADHS. Und wer meinen Podcast schon länger hört, der weiß zum einen, es wechseln sich hier immer wieder Themen ab, mal Psychologie, mal Astrologie. Und zum anderen habt ihr vielleicht auch schon Podcasts gehört mit der lieben Sabrina, wo wir uns über die Neptun-Indigo-Kinder unterhalten haben. Und da haben wir damals schon das Thema ADHS angekratzt. Und ich weiß, wie viele von euch dieses Thema tatsächlich bewegt oder auch selber betrifft. Und da ich das auch in meiner täglichen Arbeit in der Praxis miterlebe, wie viele Kinder, wie viele Jugendliche heutzutage mit dieser Diagnose kommen, fand ich, ist es jetzt wirklich eine ganz tolle Gelegenheit, hier mal eine andere Perspektive drauf zu werfen und mit jemandem drüber zu sprechen, der sich seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren mit diesem Thema nicht nur beschäftigt, sondern richtig, richtig reingefuchst hat. Und deswegen freue ich mich wirklich total, dass ich heute hier an diesem Freitagnachmittag die liebe Rosemarie Holtermann zu Gast habe. Hallo Rosemarie.
Hallo Christina und hallo alle. Ja, ich freue mich auch sehr und vielen Dank, dass ich hier mit dir sein darf.
Ja, es freut mich, dass du den Weg auf dich genommen hast. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in die Situation hier, weil ihr könnt uns ja immer nicht sehen. Die Rosemarie besucht mich gerade in meiner Praxis und ist extra hergekommen für diese Aufnahme heute. Und warum ich das heute so cool finde, ist, weil die Rosemarie und mich trennen ein paar Jährchen. Das heißt, die Rosemarie, darf ich sagen, oder?
Na klar.
Du bist 76.
Ja.
Die Rosemarie ist 76 und ihr müsstet sie sehen, wie sie hier sitzt. Wirklich, man sieht ihr die Jahre nicht an. Man merkt's anhand ihres Wissens, aber man sieht es ihr optisch nicht an, weil sie nur so mit Leidenschaft dabei ist in ihrer Tätigkeit. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch dein Geheimrezept ist, ja, diese brennende Neugier, Leidenschaft und dieser Wissensdurst, den du auch jetzt in einem Alter, wo andere in Rente sind, immer noch hast. Und das fand ich so cool. Ich durfte die Rosemarie kennenlernen, habe erfahren, was sie macht und dachte mir, Mensch, also wenn jemand mit so einer Lebenserfahrung das mit so einer Begeisterung ausübt und noch so im Leben steht, dann ist das Wertvollste, was ich euch bieten kann, dass ich diese Frau hier einlade. Und deswegen bringst du heute all deine Lebenserfahrung und all deine Weisheit mit, Rosemarie. Und wir unterhalten uns quasi in zwei unterschiedlichen Generationen. Ne? Und deswegen würde mich jetzt zuallererst mal interessieren, erzähl doch mal den Zuhörerinnen, wie bist du zum Thema ADHS gekommen und was machst du eigentlich?
Ja, ich bin durch mein Leben zum Thema ADHS gekommen, nämlich durch meinen jüngeren Sohn. Und das war vor 48 Jahren, wo man über dieses Thema gar nicht mit diesen vier Buchstaben gesprochen hat, sondern es schien irgendwie unbekannt zu sein. War es sicherlich oder war es bestimmt nicht, aber wir kennen ja alle vielleicht das Buch mit dem Zappelphilipp. Der Dr. Hoffmann hat ja damals schon für seinen Sohn ein solches Buch erstellt. Und was ich mache jetzt aktuell ist, dass ich seit 38 Jahren eben eine Praxis habe, in der ich rein natürlich behandle. Angefangen damals mit Lerntherapie und dann kamen ganz viele Ausbildungen dazu, die sich anhand der Thematik meines Sohnes, aber auch anhand der Thematik all der Kinder, die in meiner Praxis waren, ergeben haben. Und ja, Wissensdurst ist wirklich nicht zur Schulzeit, aber in meinem Erwachsenenleben ganz wichtig, weil es gibt so viel um das Thema rum und ich möchte das nicht so einkanalig sehen.
Richtig toll. Und die Rosemarie hat mir angesprochen, dass wir uns eben mal unterhalten könnten, weil wir ja auch in ähnliche Richtungen denken. Und ich habe dann gesagt, Rosemarie, da müssen wir uns vorher aber erst kennenlernen, weil mir ist wichtig, gerade bei dem Thema ADHS, wie arbeitest du, wie denkst du darüber, weil dieses Thema ist ja heutzutage einerseits in aller Munde, aber es gibt ja auch ganz unterschiedliche Ansichten dazu. Und mir war es so wichtig, jemanden dann auch hierher zu bringen, der da in eine ähnliche Richtung denkt, ja, und wo ich sage, okay, mit der Meinung kann ich auch mitgehen und das ist auch das, wie ich arbeite. Und wir haben ganz schnell festgestellt, dass wir da ganz gleich laufen, also wirklich in einheitliche Richtungen. Und du hast ja jetzt erwähnt, du bist durchs Leben zu ADHS gekommen und durch deinen Sohn, der vor so vielen Jahren damals mit dieser Thematik diagnostiziert wurde, oder? Wie ist es damals hergegangen?
Nein, es wurde nicht diagnostiziert, sondern ich bin eigentlich, oder wir teilweise auch zusammen, sind durch die Bundesrepublik gefahren und haben versucht rauszufinden, wie wir dieses Kind unterstützen können. Und das war eben gar nicht so leicht.
Was hatte er denn für, ich sage jetzt mal, Symptome oder wodurch hast du gemerkt, Mensch, mein Sohn ist anders?
Das fing eigentlich mit was völlig anderem an, nämlich mit also einer starken Allergie, dass er eben Durchfall hatte und keiner konnte uns helfen. Und da waren wir in 6 Kliniken und es gab keine Diagnose. Es gab einfach nur Ratlosigkeit. Und dann bin ich nach diesen 6 Kliniken und 6 Kinderärzten bin ich zu einer Heilpraktikerin gekommen. Erst als es da besser wurde, also die Koliken nachließen und so, ist klar gewesen, mein Gott, der ist ja unglaublich unruhig. Und auffällig wurde es in erster Linie durch seine vielen Unfälle. Da weiß ich natürlich heute, wie das zustande kommt, aber da war er schon 8, als wir rausbekommen haben, dass das an seiner sensorischen Integration liegt.
Mhm. Okay, das heißt, so hat sich's damals gezeigt und so seid ihr dann auch immer Stück für Stück näher an diese Thematik drankommen. Jetzt ist ja dieser Begriff ADHS umstritten. Wie siehst du denn das Ganze? Manche sagen, ADHS gibt's gar nicht. Andere sagen, ja, das gibt's. Man muss es mit Medikamenten oder man kann es nur mit Medikamenten behandeln. Wie ist da deine persönliche Meinung? Gibt es ADHS oder wie definierst du es für dich?
Also du kannst dir vorstellen, dass ich nicht diese Ansicht bin, sonst säße ich nicht hier, dass man mit Medikamenten es einfach nur so behandelt, sondern ich bin nicht der Ansicht, dass es eine Krankheit ist. Ich spreche zwar von Behandeln, weil es von mir erwartet wird als Heilpraktikerin, aber es ist so, dass es für mich Wahrnehmungsproblematiken sind, die sich als Sprünge sozusagen in diesem Leben dieses Kindes ergeben haben. In meinen Augen ist es wie ein Entwicklungssprung. Und ich kann das aber rausfinden, woran das liegt, also wo die Entwicklungssprünge sind. Und ich bin unter anderem auch zu dem Thema gekommen, weil in einer meiner Heilerausbildungen mir dann meine Lehrerin zu mir gesagt hat, du weißt schon, warum du diesen Themen begegnest. Du wirst mit ihnen arbeiten. Das war mir damals noch nicht so klar.
Mhm. Das heißt, jetzt, Rosemarie, bist du auch spezialisiert auf ADHS, oder? Arbeitest du vorrangig mit dieser Thematik oder wie gestaltet sich das bei dir?
Also hier in Augsburg, weil ich ja im Neuaufbau bin, bin ich jetzt erstmal spezialisiert auf ADHS. Aber ich habe auch Traumapatienten, denn ich bin auch Traumatherapeutin. Ich mache auch systemische Aufstellungen. Diese Kinder liegen mir unglaublich am Herzen. Natürlich auch die Erwachsenen, keine Frage. Aber diese Kinder liegen mir unheimlich am Herzen, weil ich finde, sie haben in diesem Schulsystem es wirklich unglaublich schwierig.
Bevor wir jetzt näher auf diese ganze Thematik eingehen, die möglichen Ursachen und so weiter, möchte ich eine Frage stellen, die mir wichtig war, auch in unserem Vorgespräch. Und zwar, wie geht's denn heute deinem Sohn?
Heute geht es ihm außerordentlich gut. Er ist Vater von 3 wunderschönen Töchtern und hat mit Umwegen seine Schule beendet, sein Studium beendet, dazwischen eine Lehre gemacht und ist heute in einer Führungsposition und kann, also jeder von außen würde es überhaupt nirgendwo mehr erkennen.
Wahnsinn. Und das, finde ich, ist das, was Mut machen soll. Und das ist auch das Ziel heute von mir mit dieser Folge. Ja, weil wir haben uns ja vorher unterhalten über deine Geschichte, auch über deinen Sohn und über den Weg dahin. Und du hast mir ja dann eben diese Frage damals auch schon beantwortet, dass es ihm heute gut geht, dass er gesund ist, dass er erfolgreich ist, dass er eine glückliche Familie hat. Und es ist ja all das, was sich die Eltern, die jetzt hier zuhören, mit Sicherheit für ihr Kind wünschen. Die diese Thematik haben, die kämpfen mit der Schule, mit den Lehrern, mit dem Kind in der Familie. Also das ist ja unwahrscheinlich anstrengend. Und ich erlebe Gott sei Dank ganz viele Eltern, die hier zu mir auch kommen mit der Thematik, die einfach auf der Suche sind, wie sie ihr Kind bestmöglichst unterstützen können, ohne dass sie ihnen Medikamente verabreichen, sondern so, dass das Kind halt gefördert, unterstützt wird und den Weg gehen kann, den dein Sohn gegangen ist. Und das ist heute mein Ziel, dass ihr, liebe Eltern, euch das anhört, einfach mal eine andere Perspektive bekommt und vielleicht auch Ideen oder Ansätze, was der richtige Weg mit eurem Kind und für eure Familie sein könnte. Und deswegen würde ich jetzt mal gerne dich fragen, Rosemarie, was ist denn in deinen Augen so die mögliche Ursache oder die Ursachen, die zu so einer ADHS-Thematik führen können?
Also wie du es schon gesagt hast, möglichen Ursachen. Es ist ein ganzes Paket. Und unsere Aufgabe ist es, rauszufinden, was gehört zu diesem Paket. Natürlich sagt uns die Statistik, dass es auch in Familien gehäuft vorkommt und auch zu hoher Zahl. Aber das hilft ja nicht weiter. Erstmal weiter hilft in meinen Augen, dass wir eben rausfinden, in welchem Wahrnehmungsgebiet hat das Kind noch Entwicklungsbedarf? Was ist mit frühen Reflexen? Sind die noch aktiv? Was ist mit dem Gleichgewicht? Und so weiter. Also da, das ist dann dieser Spürsinn, da zu schauen, wo kann ich dieses Kind unterstützen? Und für mich ist auch ganz, ganz wichtig, und deswegen habe ich eine Elterngruppe, dass Eltern, nachdem sie nun das Kind einmal bei mir haben, also dabei waren, wenn das Kind getestet wurde, dass sie dann immer wieder Hilfen auch haben.
Mhm. Ja, weil es ist ja auch für die Eltern unwahrscheinlich anstrengend und fordernd, ja, da diesen Weg zu gehen mit den Kindern und das Richtige zu finden. Du hast es gerade angesprochen und hast gesagt, es ist sehr vielschichtig. Und ich weiß ja auch, wie intensiv und ausführlich du in die Anamnese gehst und in das Vorgespräch und die ersten Gespräche mit dem Kind, mit den Eltern. Dann hast du gesagt, sie müssen auch ganz einen langen Fragebogen bei dir ausfüllen. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, der mir jetzt hier wichtig ist. Es ist nicht so einfach zu sagen, ja, okay, das ist jetzt ADHS und Stempel drauf und dann muss man halt gucken, wie man damit klarkommt, sondern die Ursachen können auf so vielen Ebenen vorhanden sein. Du hast jetzt das Thema Wahrnehmungen angesprochen, also auch Gleichgewicht, Sinnesorgane und so weiter. Da möchte ich dich dann gleich bitten, noch mehr dazu zu sagen. Aber es kommt ja auch noch so viel anderes dazu. Also der familiäre Kontext. In meinen Augen ist immer ein ganz wichtiger Aspekt, wie sind denn die Eltern so drauf? Ja, also wenn die Eltern zu mir kommen und sagen, mein Kind hat ein Thema, dann will ich erstmal nachspüren, was haben denn die Eltern für Themen? Weil in meiner Welt ist ja die Verbindung gerade von Mutter zu Kind die stärkste, die es gibt. Und wenn die Mutter gestresst ist, vielleicht noch Traumata aus ihrer Kindheit, aus ihrer Vergangenheit in sich trägt, dann kann ich mit dem Kind arbeiten, bis das Kind grün und blau wird. Es wird sich nie ganz lösen, wenn nicht auch die Mutter oder das Familiensystem hinschaut. Das heißt, auch da haben wir ja schon verschiedene Ebenen, die wir betrachten müssen. Umfeld, Kontext, die Schule, die Wahrnehmungen. Und drum ist mir das Allerwichtigste, dass sich niemand so schnell, so oberflächlich zufrieden gibt, sondern dass man wirklich schaut, Ernährung, alles, was damit zusammenhängt. Und vielleicht sagst du jetzt auch nochmal mehr zu dem Thema Wahrnehmung, weil das war für mich neu und das fand ich super spannend.
Ich sag nochmal gerade was zu Familie, weil mir das auch ganz wichtig ist. Ich suche nicht, ist der Ursprung in der Familie, weil ich die Erfahrung in den vielen 38 Jahren gemacht habe, ja, es kann in der Familie anfangen oder beim Kind. Und es geht hier nicht um Henne und Ei, sondern es geht darum, wie können wir helfen. Und als Familientherapeutin ist es mir natürlich wichtig, auch in die Familie zu gucken. Ne? Aber ich möchte auch, oder ich sehe auch das Kind. Und am liebsten sehe ich, wenn ich die Kinder schon mit 3 Jahren, 4 Jahren sehe, denn dann sind sie schon im Kindergarten auffällig. Und da schaue ich mir eben zum Beispiel die Hörverarbeitung an. Weil wenn wir, das kennen wir alle von einer großen Fete, sich auf einen zu konzentrieren, ist mit steigendem Alter zum Beispiel auch für manche Leute gar nicht so einfach. In der Schule ist es so, gibt es nur eine, sage ich immer den Kindern, wichtige Lärmquelle und das ist der Lehrer oder die Lehrerin. Da müssen sie zuhören können. Und wenn du in der Hörverarbeitung Umwege gehst sozusagen, dann ist die Hörverarbeitung verzögert und daran kann man arbeiten mit Tönen und das ist nicht schwierig.
Okay, also das Hören wird getestet bei dir, auch noch andere Sinneswahrnehmungen?
Ja, Gleichgewichtsübungen mache ich, um zu sehen, dann teste ich die Lateralität, dann teste ich, wie die Kinder zum Beispiel einen Mann malen. Das sagt mir etwas übers Körpergefühl, übers Körperschema. Da malen manche Kinder eben mit 8 Jahren ein Strichmännchen. Dann kann kein gutes Körpergefühl da sein und so weiter. Also das sind alles Körperwahrnehmung, Sehwahrnehmung, Hörwahrnehmung und ganz wichtig eben auch das Körpergefühl im Ganzen.
Das finde ich total toll, ja, da zu sagen, man testet alles durch, weil wie gesagt, das war jetzt eine Thematik, die war für mich neu. Ja, dass man wirklich auch die Sinnesorgane durchtestet und guckt, gibt's da einen Wahrnehmungskanal, der nicht so ausgeprägt ist, wie er es sein sollte? Kann man da was nachreifen, nachschulen, ja, und dem Kind somit eigentlich ganz einfach das dann erleichtern, wenn sie, sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur daran liegen würde. Das heißt, das ist eine Sache, die du dir anschaust. Jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, wenn du dann diese ganzen Fragen abklärst, dann fragst du zum Beispiel auch in die Geburt rein und in die Schwangerschaft. Was hat's damit auf sich?
Ja, es kann da ja auf jeden Fall Traumata geben. Also Kinder, ein Unfall zum Beispiel in der Schwangerschaft oder bei nicht natürlichen, also bei Schwangerschaften, die nicht auf natürlichem Wege zusammen zustande gekommen sind, gibt es eben auch die Möglichkeit, dass das für ein Kind schwierig war. So mit solchen Kindern habe ich auch gearbeitet in der Traumatherapie. Und es ist für mich eben wichtig, nicht um Schuldgefühle zu verteilen. Das verteile ich sowieso nicht. Aber vor allen Dingen lasse ich Eltern immer auch mit dem Gefühl rausgehen, dass sie gute Eltern sind, weil das ist immer so eine Frage, die sie stellen. Mhm. Bin ich das schuld? Bin ich ein schlechtes Elternteil? Wer bei mir sitzt, kann kein schlechtes Elternteil sein. Der macht sich auf für sein Kind.
Ja.
Das geht gar nicht.
Das finde ich jetzt eine ganz, ganz wichtige Aussage und schön, wie du das jetzt auch formuliert hast. Nach dem Motto, wer bei dir sitzt, kann kein schlechter Elternteil sein, weil natürlich, wenn wir solche Dinge abklären, wie Schwangerschaft oder auch Traumata aus den Leben der Eltern, dann mache auch ich die Erfahrung, dass sich die Eltern schnell schuldig fühlen würden. Habe ich da was an mein Kind weitergegeben, was sie ja gar nicht will? Ja, und deswegen ist es auch hier, wie du sagst, ganz wichtig, einfühlsam mit den Eltern zu sein, weil ich sehe das ganz genauso. Ein Elternteil, der außerhalb der Schulmedizin und dieses ganzen Systems nach Lösungen sucht und da ja auch Geld lässt, bei dir, bei mir, egal wo, der versucht, das Bestmöglichste für sein Kind zu tun. Und wir alle sind Menschen, Ja, wir alle haben Dinge erlebt und niemand gibt ja irgendwie aus böser Absicht etwas weiter. Oft ist es uns ja gar nicht bewusst. Aber man kann unglaublich viel heilen, indem man sich's dann bewusst macht und einfach mal hinschaut.
Genau, also da bin ich ganz deiner Ansicht, denn was würde es weiterhelfen, Schuldgefühle zu verteilen? Gar nichts. Und ich will ja die Menschen unterstützen, nicht sie noch irgendwo in die Ecke boxen, sag ich mal. Und das ist so schön dann zu sehen, wie dann die Schultern wieder runterfallen und sie sich ein Stück entlastet fühlen. Und natürlich kann man dann schauen, von den Tools, die ich noch habe, arbeite ich mit den Eltern oder arbeiten Kollegen mit den Eltern oder auch bei der Wahrnehmung, also bei den frühen Reflexen zum Beispiel, schicke ich ganz gerne zu einer Kollegin, die eine neuere Methode gelernt hat. Ich habe so die ganz frühen Methoden gelernt. Und auch diese Zusammenarbeiten finde ich immer toll.
Ja. Ja, man ist ja nicht für alles immer der Meister, aber man hat Meister an der Hand. Und dann kann man da den Kindern oder den Eltern in dem Fall auch noch andere Anlaufstellen geben, wo sie das Ganze vertiefen können. Ich finde es spannend, weil du halt mit deinen 76 Jahren einen wahnsinnigen Wissensschatz mitbringst. Und das, was vorhin so lustig war, du hast gesagt, ich bin jetzt hier gerade im Neuaufbau. Und ich denke mir so, ja, 76, was der andere, keine Ahnung, die suchen sich das Altenheim aus und du baust einfach dein Unternehmen oder deine Praxis hier nochmal in Augsburg neu auf und stellst es auch nochmal auf neue Füße. Allein das finde ich einfach total beachtlich. Das ist wirklich toll und da fühle ich mich so inspiriert, weil ich mir immer denke, boah, wenn ich mal 76 bin, hoffentlich habe ich dann nur auch so einen wachen Geist und vor allem so eine Leidenschaft für das, was du ja tust.
Ja, das bewegt mich einfach, da weiterzumachen. Also ich bin ja vielfach gefragt worden, als ich ins typische Rentenalter kam, willst nicht mal aufhören? Nee. Also das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin jetzt am Samstag bin ich schon wieder auf dem nächsten Kurs.
Toll. Jetzt ist es ja so, also das ist jedenfalls so mein Empfinden. Vielleicht weiß ich nicht, ob es dir genauso geht, aber ich habe das Empfinden, dass diese Thematik ADHS immer mehr zunimmt. Also vor allem in den letzten Jahren, dass es immer mehr wird, immer häufiger. Und hast du da eine Meinung dazu oder auch eine Annahme, woher das kommen könnte?
Also ich denke eindeutig, oder für mich ist einfach ganz klar, wir haben diese Welt so verändert, dass sich das viel mehr auch zeigt heute, viel mehr dazukommt sozusagen. Also ich lasse mir immer ein Foto vom Kinderzimmer geben und wie viel Technik da allein schon drin steht. Also E-Smog, da achte ich auch sehr drauf, dass abends der Router ausgemacht wird und solche Sachen. Das sind ja Veränderungen, die erst in den letzten Jahren dazugekommen sind. Die Ernährung hat sich völlig verändert in den letzten Jahren. So viele Fertiglebensmittel, in denen Stoffe sind, die einfach nicht gut tun. Und dann dazu sage ich immer auch den Eltern und auch dem Kind, dass ein Glückshormon im Darm gebildet wird, zum großen Teil, zum größten Teil. Und das mit einem solchen Essen, der nicht in Ordnung sein kann.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so dieses Thema Nährstoffversorgung, Ernährung. Ich finde, ein essentieller Baustein dann, wenn man die Kinder betrachtet, weil da waren jetzt zwei Aspekte dabei. Einerseits die Darmgesundheit, völlig klar, ja, dass eben, wenn das nicht passt, die Darmflora, dass dann auch keine gesunde Neurotransmitterproduktion stattfinden kann. Das, was sich aber ja auch unglaublich verändert hat, ist, was ist denn drin, ja, in den Lebensmitteln, wie du gesagt hast? Und für mich ein ganz wichtiger Baustein ist das Omega-3. Wenn es um Konzentration geht, um Hirnleistung, und zwar sowohl frühkindlich als auch jetzt eigentlich also dein Alter, ne, wenn wir älter werden, dann ist es ja auch voll wichtig, dass unser Gehirn gut versorgt ist. Und da ist Omega-3 ein super wichtiger Baustoff. Und ich empfehle immer, wenn solche Eltern kommen, dass die auf jeden Fall den Kindern ein gutes Omega-3-Öl verabreichen. Und den meisten ist da nämlich nicht bewusst, dass die ältere Generation, also du jetzt, viel besser versorgt waren, weil in den Lebensmitteln von Natur aus mehr Omega-3 drin war und weniger Omega-6 zugeführt wurde. Und es geht doch da immer um das Verhältnis, ja? Also das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fetten muss passen. Und früher haben wir einfach viel weniger Omega-6 zu uns genommen, weil weniger Fertiggerichte und so weiter. Und heute hat sich das Verhältnis verschoben und deswegen hat da in meinen Augen jeder einen Mangel. Und ich habe da zeitlang die Leute getestet anhand des Blutes, das kennst du mit Sicherheit auch. Und das Spannende für mich war Folgendes. Ich habe am Anfang meine Familie getestet. Ich war schon schlecht, obwohl ich damals super gesund gegessen habe. Also ich war damals wirklich zu Sportlerzeiten sehr viel auch unterwegs mit Lachs und Olivenöl und also diese ganzen gesunden Omega-3-Fette. Und ich dachte mir, das ist jetzt bei mir gmade wies, super Werte, war nicht so. Und dann habe ich meine Eltern getestet und dachte, bei denen ist es bestimmt noch viel schlechter, weil mein Papa, der ernährt sich wirklich, also nicht so das Beste, viel Chips, viel ungesunde Sachen. Und ich dachte mir, dem kann ich jetzt so richtig zeigen, wie schlecht sein Verhältnis ist. Und dann war der besser wie ich. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Aber er ist eine ältere Generation und es wirkt sich offensichtlich aus. Und dann habe ich angefangen, Kinder zu testen und das war gravierend.
Ja, das ist wirklich erschütternd eigentlich. Und ja, unsere Ernährung hat sich da sehr, sehr verändert. Und wir in meiner, also ich bin ja 1950 geboren, wir kriegten ein damals fürchterlich schmeckendes Präparat. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Das war Dorschöl, glaube ich. Im Grunde, also was sehr Gutes, aber ja, bei uns wurde das einfach, da wurde nicht diskutiert, ob wir das nehmen, ja. Aber heute ist es so, dass Kinder eben sehr viel genauer wissen, was sie wollen und sehr durchsetzungsfähig teilweise sind. Und das hat mich dann motiviert. Ich habe über Canva ein kleines Filmchen gedreht zu Omega-3 und wie das eben für uns ist und erkläre das auch anhand eines Elektrokabels, also diese Ummantelung. Und ich finde, das ist ein sehr wichtigen Stoff und Magnesium. Also Omega-3 braucht Magnesium, um wirklich auch zu seiner, ich sag mal, zu seiner ganzen Potenz zu kommen.
Ja, ja, super. Dieses Video, ist es auf deiner Website?
Nein, ist es noch nicht. Im Moment ist es noch exklusiv für die Eltern, deren Kinder ich getestet habe, ja. Weil ich finde, es ist erklärungsbedürftig. Warum rede ich über Omega-3?
Mhm. Trotz alledem werde ich in dem Podcast-Feed, also einfach mal deine Website reinsetzen, damit ihr, wenn ihr die Rosmarie mal sehen wollt und mal gucken wollt, was sie da so macht, dann könnt ihr auf die Website gehen und euch da mal reinlesen, weil ich es wirklich faszinierend finde. Und das heißt auch, Ernährung ist einfach ein wichtiger Punkt, ne?
Ein ganz wichtiger Punkt.
Okay.
Nur ich möchte ihn entdramatisieren.
Okay.
Das heißt, bei dem Fragebogen, den ich verschicke, bitte ich auch um ein dreitägiges Ernährungsprotokoll und ja, da sehe ich dann eben, was an Fertigsachen und wie wenig zum Beispiel an Gemüse gegessen wird.
Okay, ja. Das, was ich empfinde, ist, dass halt die Reizflut auch wahnsinnig zugenommen hat. Du hast es vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt mit den ganzen Elektrogeräten im Haus, im Kinderzimmer, WLAN etc., was natürlich auch Störfelder sind. Was ich jetzt zusätzlich halt einfach wahrnehme, ist dieses permanente Bildschirmgeflacker, egal ob Handy, egal ob Tablet oder Fernseher. Also im Grunde genommen ist es erschreckend, wie viel reine Zeit Kinder vor Bildschirmen verbringen. Erschreckend ist es, ich habe eine gute Freundin, die lebt gerade in den USA, in Amerika. Und die hat eine kleine Tochter. Und die erzählt mir immer, Christina, das ist Wahnsinn, egal wo du hinkommst, es läuft ein Bildschirm. In den Wartezimmern bei Kinderärzten laufen gleich mehrere Fernseher, wo sich die Kinder davor hocken können. Und selbst in Restaurants, es gibt kaum Restaurants, wo kein Fernseher läuft, wo die Kinder davor gesetzt werden. Wenn ich essen gehe, beobachte ich einfach auch sehr oft, dass den Kindern halt einfach das Handy oder das Tablet in die Hand gegeben wird, weil es halt auch leicht ist, dass sich die Eltern mal unterhalten können. Aber die Flut an Reizen, die ihr Kind aushalten muss, das ist ja nicht vergleichbar mit meiner Kindheit und geschweige denn mit deiner. Ja? Aber ich hatte noch das Glück, ohne Handy aufzuwachsen und ganz viel Langeweile zu haben, in der dann zum einen sich mein Hirn erholen konnte und zum anderen aber auch Kreativität entstanden ist.
Ja, am erschreckendsten finde ich, wie viele Kinderwagen ich sehe, wo das Kind, das kleine Kind schon ein Tablet in der Hand hat.
Nicht dein Ernst. Im Kinderwagen?
Im Kinderwagen.
Das ist unglaublich. Also ich hoffe, wenn dieser Podcast nur diesen Effekt hat, dass Eltern, die das hören, das einfach mal für sich reflektieren und wirklich hinterfragen, wie viel Bildschirmzeit und was davon ist echt notwendig.
Also den ersten Schrecken vor vielen, vielen Jahren habe ich bekommen, als mir Eltern erzählt haben, ja, sie finden es besonders wertvoll, dass das Kind Frühstücksfernsehen sieht. Das bildet doch so toll.
Oh Gott.
Und damals hatte ich die Lernpraxis. Das war damals der Schwerpunkt. Und das war natürlich immer auch ein Thema, darüber zu diskutieren, wie wenig förderlich das für ein solches Kind ist und dass es mit Sicherheit nicht die Konzentration fördert.
Ja, im Gegenteil. Und das, was ich oft erzählt bekomme, ist, dass die Kinder halt nach einem langen Schultag, der ja auch übermäßig lange ist, dann nach Hause kommen und dann als erstes mal zum Chillen halt mit dem Handy ins Zimmer gehen oder ins Tablet gucken. Und ich mir denke, das ist aber das Letzte, was das Nervensystem jetzt eigentlich bräuchte. Also gerade Jungs, also ich differenziere ein bisschen zwischen Jungs und Mädels, aber gerade Jungs, die müssten eigentlich in die körperliche Bewegung kommen und generell die Kinder an die frische Luft, vielleicht mal kurz eine Sporteinheit, ein bisschen austoben, was essen und dann hinhocken und lernen, aber nicht zwischenzeitlich zum Entspannen sich wieder der Reizflut von irgendwelchen Bildschirmen auszusetzen.
Zumal die große Tragik ja ist, und das hat sich in der Corona-Zeit noch verstärkt, weil man da eben keinen gemeinsamen Sportunterricht machen konnte, dass der Sportunterricht irgendwie als ganz unwichtig betrachtet wird. Und wir haben ja heute die Möglichkeit, wenn die Eltern zum Beispiel einen Garten haben, das hat nicht jeder, das weiß ich auch, aber man kann sich ja auch zu mehreren zusammentun und so ein Trampolin da haben draußen. Das ist genial, gerade für eins der unruhigen Kinder. Es ist wunderbar, da erstmal eine Runde zu springen und viele lieben das ohne Ende und es wird dem Gleichgewicht auch sehr hilfreich sein.
Ich finde das sogar als Erwachsene mega. Also wir hatten mal ein Trampolin im Garten, ich glaube, ich war die am meisten drin war. Und jedes Mal, das ist jetzt mal so ein Tipp am Rande, wenn in der Familie Streit war, ja, oder so ungute Stimmung, sind wir einfach ins Trampolin gegangen und innerhalb von 2 Minuten haben alle wieder gelacht. Weil dieses Springen und das Ausgelassensein, das ist einfach phänomenal schön. Und die kein Trampolin haben können, mein Gott, ich bin früher auf meinem Bett gekupft. Also ich bin die ersten Jahre in einer 50 Quadratmeter Wohnung aufgewachsen mit einer 4-köpfigen Familie und ich konnte mich auch austoben. Es gibt Möglichkeiten und egal wie klein der Raum ist, es gibt immer die Möglichkeit rauszugehen auf einen Spielplatz in der Siedlung. Das sollte nicht die Ausrede sein, dass ein Kind keine Bewegung kriegt. Und wie traurig, wie du sagst, dass es halt einfach auch so einen niedrigen Stellenwert in der Schule hat.
Ja, und wie du eben sagst, das Bett oder unser Sofa hat die Kleinkinderzeit kaum überstanden, ja. Das ist einfach so. Und damals hatten wir eben noch kein Trampolin, aber meine Söhne haben ein großes Trampolin und unsere Enkelkinder, die hüpfen da ganz heftig nach der Schulzeit drauf rum.
Ja. Ja, also das sind alles wichtige Punkte. Der Tipp, den ich immer mitgebe aufgrund der Schulthematik, weil wir haben natürlich jetzt keinen Einfluss darauf, wie sich die Schule aktuell gestaltet und dass da halt einfach auch ein Wahnsinnspensum auf die Kinder zukommt. Was wir aber als Eltern ja schon im Griff haben, jedenfalls zu einem großen Teil, ist die Freizeitgestaltung. Und das, was ich immer krass finde, ist, wenn ich mit den Kindern dann einen Termin ausmachen will, das ist schwieriger wie mit jedem Erwachsenen, weil an dem Tag ist Fußball, am anderen Tag, da sind wir dort auf der Feier eingeladen, dann ist das. Also der Terminkalender der Kinder ist voll und die Kinder schildern mir ganz oft, es ist so stressig. Ich in dem Alter, ich wusste nicht, was Stress bedeutet. Ich habe das nie in den Mund genommen, dieses Wort. Und als Eltern können wir halt schon dafür sorgen, dass der Terminkalender der Kinder nach der Schule nicht jeden Tag voll ist, sondern dass da einfach Raum bleibt für Langeweile. Auch mal in die Ferien. Wir sind einmal im Jahr in Urlaub gefahren. Und jetzt, wenn ich mich mit den Kindern unterhalte, was macht's denn die Ferien? Wir fahren dahin und dorthin und hier und da. Das ist nur noch Programm. Die haben gar nicht die Möglichkeit, dass man einfach mal sagt, so, heute machen wir mal nix. Und jetzt guck mal, was du machst. Also sei erfinderisch. Und da den Raum für Langeweile zu lassen, das ist so einer der ersten Tipps, wo ich glaube, man kann schon ganz viel Freiraum im Hirn schaffen.
Also man kann unheimlich viel machen, auch was Schule betrifft. Mein Tipp ist auf jeden Fall, sich mit jemandem zusammenzusetzen und zu überlegen, wie viel Pausen braucht so ein Kind, oder auch selber sich zu überlegen, schon bei den Hausaufgaben. Also am Anfang 10 Minuten und dann ein bisschen Bewegung und dann wieder 10 Minuten ein bisschen Bewegung. Ich war viel auch in der Lehrerfortbildung, hier in Augsburg leider noch nicht, aber das gebe ich auch nicht auf. Und ich denke, dass es so wunderbar wäre, wenn da so eine Kooperation dann ist zwischen Eltern und Schule. Und ich bin sicher, ich habe viele wunderbare Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt, die auch auf so eine Kooperation Wert legen und auch über dieses Kind wirklich dann auch zu erfahren, also gestern ging nichts mehr. Ja, dann geht eben nichts mehr. Dann braucht es auch nicht die Mutter schreiben. Das halt hilft ja auch nicht weiter. Und da eben auf allen Ebenen zu gucken, was kann ich tun? Und in meiner Sicht ist es so, wenn wir ein halbes Jahr mit der Elterngruppe und mit dem Kind oft gar nicht mehr arbeiten, aber mit der Elterngruppe, dass dann eben auch sich der Familienrhythmus verändert hat und der dann eben so einem Kind gerechter wird. Und diese Kinder, das sage ich nochmal, sind nicht umsonst jetzt geboren.
Ja. Das ist ja so die Brücke bisschen zu meinem astrologischen Thema. Also wer Interesse hat, kann sich da die Folge mit den Neptun-Indigo-Kindern nochmal anhören, mit der Sabrina, als es eben darum ging, dass die Kinder, die seit 2010 geboren werden, einfach auch in ihrer ganzen Wahrnehmung sensibler sind, dass die eben so Reize ganz anders aufnehmen, wie wir vielleicht das in der Kindheit getan haben, und dass wir uns da ein bisschen umstellen dürfen, auch im Umgang mit diesen Kindern. Ich bin ja einer Zeit groß geworden, Mai, ja, wo auch ein bisschen strenger erzogen wurde und wo man ein bisschen was aushalten musste, und das war auch gut so. Aber es war eine andere Generation, und jetzt mit diesen Kindern darf wieder anders umgegangen werden.
Aber wir haben schon vor fast 30 Jahren von Indigo-Kindern gesprochen.
Ja, es gibt ja dreierlei, ne? Laut Astrologie, die sind ja seit 1983, werden die ja geboren.
Und haben uns sehr damit beschäftigt damals eben, was diese Kinder uns sagen wollen. Und das war immer wieder auch ein Thema in Fortbildungen. Und das finde ich total wichtig, weil das entlastet dann auch die Eltern ein Stück, in meinen Augen, dass sie nicht denken, ach, es ist nur anstrengend und nur furchtbar.
Genau. Und das, also in meinen Augen suchen sich diese Indigo-Kinder ja auch eher bewusste Eltern, die ihnen das ermöglichen, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen können. Und deswegen dürfen sich die Eltern ja auch irgendwie so ein bisschen als besonders fühlen, ja, dass diese Seele sich sie als Eltern ausgesucht hat. Und man lernt ja auch viel durch die Kinder. Kinder spiegeln uns ja immer. Und deswegen ist es eben, finde ich, auch so wichtig, dass sich die Eltern auch selber reflektieren. Dass man jetzt nicht immer nur sagt, oh ja, das Kind ist jetzt das Problem, sondern man kann sie alles angucken. Was spielt alles mit rein? Und wir hatten ja jetzt so viele Komponenten, ja, angefangen bei dem Thema Wahrnehmung, über das Thema Ernährung, dann die Reizüberflutung, Elektrogeräte im Zimmer. Also da war ja Nährstoffversorgung, da waren jetzt so viele Aspekte drin, wo man sagt, da darf man hinschauen, und dann natürlich auch auf seine eigenen Themen als Eltern. Weil wenn die Eltern nur gestresst sind, ja, und nur von A nach B hetzen, dann geht es in meinen Augen auch auf die Kinder über.
Also das halte ich für ganz selbstverständlich, denn wir sind ja ein System. Eine Familie ist ein System und da überträgt sich der Stress von einem zum anderen. Und als damals ich der Heilpraktikerin, da war mein Sohn ja 2 Jahre etwa, die Frage gestellt habe, ja, warum gerade dieses Kind? Da hat sie mich zum ersten Mal mit Literatur versorgt über mehrere Leben, dass sie Seelen das aussuchen hier auf dieser Welt. Und dann für mich war das erstmal eine Welt, konnte ich gar nichts mit anfangen. Und aber ich finde es so erhellend, dass wir da heute drüber sprechen dürfen. Ja. Denn das war damals so, wenn ich das Freundinnen erzählt habe, die haben gedacht, ich bin jetzt gestern vor die Wand geflitzt. Ja. Irgendwie muss sie jetzt ganz verrückt sein. Oder überhaupt war auf diesem Weg, haben wir viele Begleiter gehabt, die uns unterstützt haben, aber auch viele, die gesagt haben, also die sind ja echt nicht ganz recht mehr.
Was waren deine größten Herausforderungen und Ängste auf deinem Weg mit deinem Sohn?
Also er war ja körperlich sehr herausfordernd mit diesen vielen Unfällen. Und komm du mal ins Krankenhaus und sie lassen dich zurücktreten und die ziehen das Kind aus, und weil sie schon eine Akte über ihn haben und denken, du misshandelst dein Kind. Das ist einfach fürchterlich, ja. Mhm. Und auch natürlich war die Schule eine Riesenherausforderung. Er war ja auch noch Legastheniker und so weiter, ja. Also alle 3 Monate in der Schule stehen und sich eine Packung abholen, das ist nicht besonders schön.
Wie bist du vorgegangen? Also was waren, ich sage jetzt mal, die Milestones auf dem Weg, dass es ihm heute so gut geht, wie es ihm geht? Was hat da entscheidend dazu beitragen?
Ja, das hat hat angefangen mit der Behandlung durch die Heilpraktikerin.
Was hat die gemacht?
Die hat ihm jeden Tag eine Spritze gegeben. Die hat erstmal die Organe gestützt mit Homöopathie. Und dann hat sie einfach, also es gab nichts Klassisches. Sie hat das immer jeden Tag neu getestet und dann wöchentlich und so weiter. Und wir haben nicht geimpft oder nur nach anthroposophischer Art Polio und Tetanus, und hat uns da ernährungsmäßig, hat sie mich die ganze Zeit ins kalte Wasser geschmissen, hat gesagt, so jetzt glutenfrei, jetzt dieses und jenes. Und mich hat, denke ich, einfach bewegt, ich muss es rausfinden. Und dann eben, als er die Legasthenie zeigt, oder als ich die Legasthenie zeigte und ich die Ausbildung vom Bundesverband kriegte, das war ein Riesenmeilenstein, weil ich dann eben die Praxis aufgemacht habe.
Hast du auch an deine Themen hingeschaut als Mutter?
Ja klar, bei allen Ausbildungen, wenn du in der Familientherapie-Ausbildung bist, musst du auf deine Themen gucken. Wenn du in der Traumatherapie-Ausbildung bist, musst du auf deine Themen gucken. Der schöne Satz unseres Lehrers war, wenn ihr heulend vor der Liege eurer Klienten liegt, dann macht ihr was falsch.
Ja.
Und das war, ja, da bin ich sehr dankbar für. Ich habe es meinem Sohn auch oft gesagt oder meinen Söhnen auch oft gesagt und auch in dem Buch, in dem ich mitgeschrieben habe, sehr betont, dass das meine größten Lehrer waren.
Ja. Jetzt hören ja sich diesen Podcast vermutlich sehr, sehr viele Eltern an, wahrscheinlich vorrangig Mütter, aber vielleicht auch der ein oder andere Vater. Wenn du jetzt mal dein Wort an diese Eltern richten könntest, was möchtest du ihnen mitgeben und sagen?
Bleibt mutig und neugierig. Mit Sicherheit habt ihr ein wunderbares Kind. Es ist nur anders, als wir alle es vielleicht vorher erwartet haben. Aber es will uns was sagen, und bleibt auf diesem Weg mutig. Holt euch Unterstützung. Kommt zu Fachfrauen und Fachmännern und holt euch Unterstützung, damit ihr auf dem Weg nicht verzagt. Denn das könnt ihr nicht gebrauchen und das Kind nicht gebrauchen. Und nehmt euch auch Zeit für euch. Ich habe so viele Menschen begleitet, deren Beziehung dann kaputt gegangen ist. Und das ist sicherlich nicht etwas, was das Kind möchte oder irgendjemand von uns möchte.
Ja, ganz wichtiger letzter Satz jetzt noch, ja, dass auch die Partnerschaft und die Eltern selber da nicht auf der Strecke bleiben. Weil es sicherlich herausfordernd ist, diesen Weg zu gehen in dem heutigen System. Jetzt hast du noch ein Buch hierher gelegt, Rosemarie. Was ist das für ein Buch?
Mit 22 anderen Autoren und Autorinnen habe ich eben dieses Buch zusammen, haben wir das Buch zusammengeschrieben. Das heißt, du bist die beste Medizin, und da gibt es einen Artikel drin, den ich geschrieben habe zum Thema ADHS, also mein Weg zu dem Thema hin, kann man da auf 15 Seiten lesen.
Ach, super. Kannst du mir dieses Buch auch, was kann man das bestellen, dass du mir einen Link gibst, dass ich den noch mit reinpacke?
Ja.
Ja, weil für die, die sie dann näher interessiert, können sie in dieses Buch reinlesen und deine Geschichte wahrscheinlich nochmal ein bisschen detaillierter nachlesen.
Und im Internet kann man auch, also ich habe immer Wissensartikel sozusagen damit verlinkt beim Verlag, so dass man zu den einzelnen Sachen wie sensorische Integrationstherapie oder was weiß ich was ich da kennengelernt habe, einen Artikel, was ist das denn überhaupt, lesen kann.
Toll. Ja, packe ich mit rein, Rosmarie. Und dann hoffe ich, dass viele, die diesen Podcast jetzt gehört haben, für sich was rausnehmen konnten und erkannt haben, es kann viele Wege geben und es lohnt sich, da mal genauer hinzuschauen. Und dafür könnt ihr euch natürlich auch gerne an die Rosmarie wenden, an mich wenden oder an eine Heilpraktikerin, den Heilpraktiker eures Vertrauens, ganz egal. Ich bin da auch immer der Meinung, unser Bauchgefühl leitet uns auch schon dahin, wo wir dann hin sollen. Und ja, wie die Rosmarie gesagt hat, bleibt neugierig und gebt nicht auf, weil dieses Kind oder eure Kinder, die lernen euch was. Und ihr dürft selber ganz viel lernen und ja, dieses Kind auf seinem Weg begleiten. Und ich wünsche allen, die das jetzt hören und die vielleicht denken, oh Gott, ich fühle mich völlig am Ende, ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll, dass sie irgendwann den Status erreichen, den du jetzt erreicht hast mit deinem Sohn, Rosmarie, dass sie sagen können, boah, wir haben es geschafft. Ja, er ist glücklich, er ist gesund oder sie und ist den Weg gegangen.
Ja, also wünsche ich auch von meiner Seite euch und dass wendet euch an Christina und sie wird irgendwen weiter verlinken vielleicht oder was auch immer. Es ist jedenfalls ein Thema, was in dieser Zeit besonders wichtig ist und auch für die Erwachsenen besonders wichtig. Über die haben wir ja heute nicht gesprochen, aber auch das sind natürlich Menschen, die Unterstützung gebrauchen können.
Ja, das stimmt. Also es gibt ja auch nach wie vor Erwachsene, Menschen, die die Diagnose haben und die da auch in der Berufswelt, im Arbeitsumfeld damit zu kämpfen haben. Heute ging es mal so vorrangig um die Kinder, aber genauso diese Menschen können all diese Aspekte auch betrachten, die wir jetzt heute genannt haben, und da mal beleuchten, wie gestalte ich mein Leben und was kann ich tun, um mir da das Leben leichter zu machen. Ja, ich finde es, wie du gesagt hast, ein super wichtiges Thema, ein Thema, das mit der Reizüberflutung, die wir heute haben, mit der heutigen Welt, mit dem System wahrscheinlich immer präsenter wird und deswegen auch immer wichtiger, dass es Menschen gibt wie dich, Menschen gibt wie mich und wie viele andere da draußen, die wirklich den großen Wunsch haben, ohne Medikamente, sondern wirklich ja auf anderen Wegen zu unterstützen. Danke, dass du da warst, Rosmarie. Hat mich riesig gefreut. Danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Christina, und bei euch fürs Zuhören. Denn ja, es ist mir sehr wichtig, wie ihr gehört habt, und es ist ein Herzensthema.
Ja, das merkt man dir an. Und ich wünsche dir, dass du nur mindestens 10, 20 Jahre diesen Weg so weiter bestreitest mit dieser Energie, mit dieser Freude und mit diesem tiefen Wunsch, da was zu bewegen, weil solche Menschen braucht's. Und da finde ich, bist du eine echte Inspiration. Und allein deswegen fand ich es schon super wertvoll, dass du hier heute warst.
Danke dir.